Einen recht schönen guten Abend, auch von mir und von uns her. Wir sind richtig gern hier raufgefahren. Meine Frau war nämlich noch gar nie dabei. Für sie ist Premiere der Michelsberg. Ich war schon öfters hier und freue mich eigentlich immer, wenn es hier nach oben geht. Wir wollen jetzt noch miteinander beten. Herzlichen Dank, dass wir dein Wort haben, was auch jetzt in diesem Lied zum Ausdruck gekommen ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt an diesem Abend einfach noch einmal hören können. Da sitzen, durchatmen, uns freuen an der Gemeinschaft, aber uns vor allem freuen an deiner Gegenwart, an dem, dass du uns beschenken willst und wirst. Amen. Wie viel Wort Gottes braucht der Mensch? Das ist jetzt heute Abend das Thema, über das wir uns Gedanken machen wollen. Eine Frage ist dieses Thema. Heute bestimmen ja viele Fragen das menschliche Leben. Man hat den Eindruck, weit mehr Fragen als Antworten. Und so um die Jahreswende und die Jahrhundertwende und Jahrtausendwende sind ja in besonderer Weise viele Fragen aufgebrochen. Es brechen immer wieder bei besonderen Gelegenheiten die Fragen nach der Zukunft auf. Was bringt das neue Jahr? Was bringt die Zukunft für die ältere Generation? Wie wird es mit den Renten werden für die mittlere Generation? Wie geht es mit den Arbeitsplätzen weiter? Für die junge Generation, wie sind die Chancen im Beruf und die Ausbildungsplätze? Das Gesundheitswesen wirft Fragen auf und heute unsere ganze Politik, unser ganzes Volk und Land, wie geht's weiter? Das sind Fragen, die Menschen sehr bewegen. Da ist diese Frage, die wir jetzt besprechen, wie viel Wort Gottes braucht der Mensch, doch gar nichts Besonderes, oder? Die Fachleute sagen, es gibt vor allem einige Fragen, die immer da sind, immer wieder neu. Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens, das ist die Frage nach dem Glück und nach der Geborgenheit. Wo bin ich zu Hause? Das sind drei Punkte, wo jeder Mensch eigentlich eine tiefe Sehnsucht hat. Die Frage nach dem Sinn, nach Glück und nach Geborgenheit. Hoffentlich bekommt er da Antworten. Und jetzt unser Thema ist doch eigentlich, wie gesagt, gar keine brennende Frage, wenn man mit Menschen so ins Gespräch kommt. Aber ich hoffe, es wird uns deutlich, dass wir hier an einer ganz zentralen Stelle für unseren Glauben und für unser Christsein sind. Zunächst einmal signalisiert die Frage, wie viel Wort Gottes braucht der Mensch, dass es ja wohl Unklarheiten gibt, und verschiedene Antworten. Die einen, die sagen, naja, vielleicht so ab und zu, wenn man was Besonderes hat, vielleicht jetzt wie so Freizeittage hier. Und die anderen sagen vielleicht und sagen, es kann nie genug sein. Die Praxis, wie viel Wort Gottes der Mensch braucht oder mit wie viel Wort Gottes der Mensch umgeht, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also da sind die einen, die hören Gottes Wort so ab und zu, ganz selten, gelegentlich, an Weihnachten, an Ostern oder wenn man mal vielleicht bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung in die Kirche kommt. Die anderen pflegen es öfter, so hier und dort, einige Mal im Jahr, alle paar Wochen, vielleicht mal ein Gottesdienst im Fernsehen noch und im Rundfunk. Wieder andere gehen regelmäßig in den Gottesdienst oder unter das Wort Gottes jede Woche. Vielleicht in eine Bibelstunde, in einen Hauskreis. Und manche haben dann noch mehr. Täglich. Das Wort Gottes morgens zum Tagesbeginn. Vielleicht kurz die Losungen, aber sonst noch. Und dann gibt es ja Menschen, die noch viel mehr mit dem Wort Gottes umgehen. Die nicht nur einmal am Tag, sondern öfters mit dem Wort Gottes sich beschäftigen. Die wöchentlich nicht nur einmal, sondern ein paar Mal unter das Wort Gottes gehen. Und schließlich gibt es noch Menschen, die nehmen sich gründlich Zeit, wochenlang sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Kurz Bibelschule extra oder so Freizeiten, Urlaub mit dem Wort Gottes. Da sagen andere, wenn man mit darüber spricht, wie übertrieben ist das, die sind halt religiös veranlagt, das ist denn ihr Hobby, das sollen sie gerne machen. Wie viel Wort Gottes braucht der Mensch? Nun, wenn wir Christen eine verlässliche Antwort wollen für Fragen, dann ist es immer gut, wir befragen die Bibel selber. Das wollen wir jetzt tun, einfach einigen Bibelstellen nachdenken und da hineinhören, was Gott selber zu uns sagt und was die Bibel sagt. Denn sie hat ja die entscheidende Bedeutung für unser Leben und deshalb wollen wir sie befragen. Jetzt frage ich Sie mal, als Lehrer bin ich es einfach gewohnt, Fragen zu stellen. Ja. Jetzt frage ich Sie mal, was fällt Ihnen spontan ein? Wo steht's? Ja, genau. Fast 2:0, 1:0 auf jeden Fall. Gell? Ja, gut, sehr schön. Kolosser 3, 16, weiter. Aha, was steht da? Ja, lass es nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Schön, wer hat noch einen weiteren Vorschlag? Aha. Weiter? Ja, Psalm 119, Vers 105. Gut, weiter. Ja, Psalm 1, klasse, gell? Wohl dem, der nicht wandelt, sondern im Rat der Gottlosen, sondern sinnt über seinem Wort Tag und Nacht. Mhm. Weiter. Aha. Der Jeremia sagt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Genau. Also, es gibt eine ganze Menge, in der Tat, die uns das Wort Gottes deutlich machen. Einige, die Grundlegendes sagen und dann eine Fülle von Bildern. Wo das Wort Gottes mit einem Bild verglichen wird, anschaulich dargelegt wird. Zum Beispiel, Licht vorher, dein Wort ist meines Fußes leuchtend, ein Licht auf meinem Wege. Speise, ja. Wem fällt da noch was ein? Wort Gottes mit einem Bild. Ja, klasse, Lukas 4. Das Wort Gottes ist der Same. Mhm. Also, ich möchte jetzt einfach nur ein paar kurz am Anfang nennen und dann wollen wir ein paar Worte gründlicher nachdenken. Matthäus 4, Vers 4, ein ganz wichtiges Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Oder Psalm 19, Vers 11, dein Wort ist köstlicher als Gold und viel feines Gold, süßer als Honig und Honigseim. Oder Psalm 119, Vers 162, gibt es ein wunderbares Lied, entstanden in Eidlingen. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ja. Oder Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich möchte jetzt zuerst einmal einem Wort nachdenken. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wir versuchen es mal zu sprechen. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Einmal nur über diesen Satz nachdenken, was da drin steckt. Das zunächst einmal, es steht im Kolosserbrief, Kolosser 3, 16. Jeder Brief von Paulus ist so aufgebaut, dass im ersten Teil immer das geschildert, was Gottes Gabe ist, was Gott für uns getan hat. Jeder Paulusbrief. Römerbrief, da wird erst die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, geschildert. Epheserbrief, der ganze Reichtum, den uns Gott gegeben hat. So auch im Kolosserbrief. Da steht vorher, Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Und dann kommt im zweiten Teil immer, was das für Folgen hat. Und das ist ein Wort aus dem zweiten Teil. Also wird schon deutlich, es gehört zu dem Teil der die Folgen für den Glauben beschreibt oder die Folgen des Reichtums, den wir in Gott haben. Also ich sage es jetzt mal ganz einfach, wenn einer viel Geld geschenkt bekommt, dann sind die Folgen, dass er das Geld ausgeben kann. Ob er es verschenkt oder selber verbraucht, ist eine zweite Sache. Aber die Folge von Reichtum, von geschenktem Geld ist, man kann austeilen und weitergeben. So meint der Paulus. Wir sind ganz reich, jetzt hat es Folgen. Und dazu gehört dieses Wort. Eine Folge, lasse das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Zunächst einmal ist es ein Aufruf, es ist ja ein Befehl sozusagen. Lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es ist ein Imperativ. Und der Imperativ geht interessanterweise an Christen. Das ist also jetzt nicht ein Wort an ungläubige Leute, an solche, die gar keine Beziehung zum Glauben haben, sondern das ist ein Aufruf an solche, die engagiert ihr Christsein leben. Eigentlich sollten sie es wissen. Sie wissen es auch. Sie wissen als Christen, dass das Wort Gottes wichtig ist. Und doch sagt der Paulus hier, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist für mich sehr interessant, weil er etwas, was jeder weiß und was zu einer Selbstverständlichkeit gehört, wieder sagt und noch einmal formuliert, und zwar in einem ganz engagierten Aufruf. Und das ist das Erste, was für uns wichtig ist. Selbstverständlichkeiten müssen wir uns einander immer mal wieder sagen. Sonst verlieren sie an innerer Kraft. Also, ich hätte ja beispielsweise meiner lieben Frau sagen können, an unserem Hochzeitsabendtag zu ihr, du weißt, dass ich dich mag, das ist klar, das gilt jetzt für alle Zeiten, bloß das klar ist. Wäre ja nicht falsch gewesen. Aber, ehrlich gesagt, es wäre ein bisschen wenig gewesen, wenn ich es nur einmal gesagt hätte. Es ist zwar selbstverständlich, sie weiß es, dass ich sie mag und ich weiß es von ihr. Aber wenn ich es ihr mal so wieder persönlich zuspreche und sage, ich mag dich oder in der Richtung, dann sagt sie gelegentlich, das höre ich gern. Und ich auch. Verstehen Sie, obwohl wir es doch wissen, wir sagen es einander trotzdem. Warum denn? Weil es wieder eine neue Kraft entfaltet in einem, eine neue Freude auslöst, eine neue Bewegung. Es ist zwar selbstverständlich und doch sagt man es einander. Deswegen muss man das Menschen einander zusprechen. Hoffentlich tun es die Eheleute hier untereinander, Eltern den Kindern. Manchmal fragen die Kinder, Mama, magst du mich? Die wissen es eigentlich, aber sie wollen es nochmal hören. Selbstverständlichkeiten müssen wir einander immer wieder sagen, damit eine neue Kraft entfaltet wird, dass wieder eine Bewegung entsteht. Deswegen steht in der Bibel so oft das Wort, fürchte dich nicht. Unheimlich oft. Eigentlich wird es genügen, wenn es ein einziges Mal drinsteht. Das ist ja Wort Gottes, also gilt es doch. Es kommt immer wieder an besonderen Stellen, weil wir Menschen das brauchen. Immer wieder den gleichen Zuspruch. So ist es mit diesem Wort. Deswegen lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Weil der Paulus ganz genau weiß, die wissen es zwar, aber im Alltag verliert es die Kraft. Es ist ganz wichtig, dass sich das wieder neu entfaltet. Also dass sozusagen die Entdeckung des Wortes Gottes immer wieder in unserem Leben sich neu ereignet. Das ist das Erste. Dann sagt er, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es gibt heute unheimlich viele Wörter unter uns. Und sie breiten sich aus wie eine Inflation. Und mit dem Internet noch mehr. Und wie viele Bücher gibt es? Man wird ja geradezu erschlagen von den Katalogen, die rauskommen. Und dann, wenn man einen durchblättert, wird man erschlagen, wie viele neue Bücher da sind. Es gibt sehr viele gute Bücher und Literatur, aber wie viele stellen diese Bücher in der Praxis des Alltags über die Bibel? Anders gesagt, wie ist das Verhältnis zwischen dem Wort Gottes, das wir lesen, und dem, was wir an Büchern lesen? Das alles ist jedoch eigentlich das andere, auch wenn es noch so gute Bücher sind, Sekundärliteratur, wie man sagt. Für alle Wissenschaftler ist klar, für Menschen, die an einer Sache arbeiten, wichtig ist die Primärliteratur, also das Originale. Wer zum Beispiel einen Philosophen kennenlernen möchte, wie Immanuel Kant oder so, der kann Bücher über Immanuel Kant lesen. Aber das Beste ist, wenn man Immanuel Kant selber liest, wenn man die Primärliteratur liest, dann erfährt man das Allermeiste und am gründlichsten und zuverlässig. Bücher über Immanuel Kant sind interessant, aber nicht Primärliteratur. So meint es dieses Wort, lasset das Wort Christi unter euch wohnen. Es ist also wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder selber aufnehmen und lesen, nicht nur Bücher übers Wort Gottes. Manchmal muss ich den Menschen sagen, lest nicht so viel gute Bücher, lest mehr die Bibel. Ich hoffe, Sie verstehen es, wie ich es meine. Die Originalliteratur. Es gibt eben nichts Wichtigeres als das Wort Gottes selber. Und jedes gute Buch ist im Grunde nur dann gut, wenn es uns neu Freude schenkt am Wort Gottes oder Freude an Jesus und Freude am Glauben. Lasse das Wort Christi, jetzt heißt es wohnen. Wollen wir diesem Wort nachdenken, wohnen. Wohnen heißt, da bin ich zu Hause. Wohnen heißt nicht, ich bin ab und zu Besuch da. Das ist ein Unterschied, ob man zu Besuch kommt oder ob man irgendwo wohnt. Für viele Christen heißt es, das Wort Gottes ist ab und zu Besuch da. Man liest gelegentlich hier und dort, wie es gerade reinpasst oder so, wie die Stimmung ist. Wohnen meint was anderes. Das heißt, das Wort Gottes hat einen ganz festen Platz in meinem Leben, in unserer Familie, in unserem Haus. Wir können uns unser Leben ohne das Wort Gottes eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Beieinander wohnen, miteinander wohnen, ist schon was anderes. Als wir verlobt waren, sagte einmal einer zu uns, die Verlobungszeit ist die schönste Zeit. Da habe ich gesagt, das ist die schrecklichste Zeit. Jetzt ist von beiden was Richtiges dran, aber natürlich, wie habe ich es gemeint, da muss man einander immer wieder auf Wiedersehen sagen. Da muss man sich wieder trennen, da geht man auseinander. Dann freut man sich auf den Tag, wo man nicht mehr auseinander gehen muss, wo man beieinander bleiben darf, wo man miteinander wohnt. Schon ein Riesenunterschied, ob ich meine Frau nur damals besuchen konnte oder ob wir beieinander wohnen können. Riesenunterschied. So ist es mit dem Wort Gottes. Ein großer Unterschied, ob wir ab und zu das Wort Gottes zu Gast haben oder ob es bei uns ein festes Zuhause hat. Das ist ganz wichtig. Und wohnen heißt, ich bleibe immer dran. Jesus sagt es einmal anders. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Echtes Jüngersein zeigt sich darin, dass das Wort Gottes in uns bleibt. Das heißt, ein Zuhause hat bei uns. Weil es nur dann eigentlich auf Dauer seine Kraft entfalten kann. Dann heißt es reichlich wohnen. Reichlich wohnen heißt zunächst einmal, es gehört viel und oft in unser Leben hinein, aber es heißt auch, es gehört mit seinem ganzen Reichtum in unser Leben hinein. Es macht unser Leben reich. Denn im Wort Gottes offenbart sich Gott und begegnet uns mit der ganzen Fülle dessen, was er uns Menschen eigentlich schenken will. Und das gibt Stabilität ins Leben hinein, das eigentlich das Einzige ist, was tragend ist. Unsere Stimmungen und Gefühle, die sind ja sehr schwankend. Beim einen mehr, beim anderen weniger, je nachdem, wie wir veranlagt sind. Aber es kann letztlich nicht durchtragen, was wir an Stimmungen und Gefühlen haben. Ganz anders ist das Reich Gottes. Wer es reichlich wohnen lässt, erfährt etwas, was gleichbleibend ist. Es ist morgen dasselbe Wort wie heute und in 10 Jahren wieder dasselbe. Und es ist dasselbe Wort, das vor Generationen Menschen durchgetragen hat. Und es ist das gleiche Wort, das in anderen Kontinenten Menschen durchträgt. Deshalb reichlich wohnen, weil wir dadurch eine Grundlegung, ich sage es nochmal, eine Stabilität, ein Fundament ins Leben bekommen. Im Psalm 1, der vorher genannt worden ist, heißt es auch zu reichlich, dass wir uns beschäftigen sollen Tag und Nacht. Ja, der sinnt über dem Wort Gottes nach Tag und Nacht. Und dann heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Tag und Nacht mit dem Wort Gottes leben. Ein junger Mensch sagte, wie soll das zugehen? Ich habe viel Arbeit. Aber wir können es uns natürlich schnell deutlich machen, das heißt ja nicht Tag und Nacht mit der Bibel herumlaufen, sondern das Wort Gottes bewegt uns immer. Wir gehen mit ihm um. Jetzt will ich es beispielhaft machen an einem Fußballfan. Also wer ein Fußballfan ist, etwa von VfB Stuttgart, ist ja gerade zur Zeit nicht so das Wahre, gell, aber für Bayern München. Wer ein richtiger Fußballfan ist für eine Mannschaft, dem muss man nicht sagen, denk auch an deinen Club. Der redet da immer drüber, der ist davon erfüllt. Am Montag, hab's ja erlebt in der Schule bei den Schülern, zuerst ist, da reden sie sofort drüber. Und wenn, es wird erzählt vom Spiel und so weiter, die wissen alle Termine auswendig, wann die spielen. Die richten ihren Tageslauf drauf ein. Wenn ein Fußballspiel kommt, dann ist ja logisch, da ist man dabei. Das muss man ihnen nicht befehlen. Automatisch leben sie damit, denken damit, planen. Ja, ich sage es nochmal, ihr Tag richtet sich danach. Das ist gemeint, mit reichlich wohnen. Also Psalm 1, der über dem Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht, es beschäftigt uns. Wir gehen damit um, es bestimmt unseren Tagesablauf. Wir teilen das so ein, dass wir Zeit haben fürs Wort Gottes. Wir überlegen uns, an welcher Stelle kann ich wieder stille Zeit haben oder unter das Wort Gottes kommen. Das ist gemeint. Und das ist eine wichtige Grundlinie, die hier der Paulus aufnimmt, die an anderer Stelle so heißt, selig sind, die Gottes Wort hören und vergessen. Ach so, ja. Und bewahren. Das ist gemeint. Hören und dann, dass es mit ihnen geht und bewahren. Konkret heißt es natürlich, reichlich wohnen lassen, das Wort Gottes, dass es auch regelmäßig da ist. Unser früherer Landesbischof Hans von Kehler hat einmal den schönen Satz geprägt, was nicht regelmäßig geht, geht in der Regel mäßig. Schöner Satz. Also wer nicht regelmäßig betet, betet in der Regel mäßig. Wer nicht regelmäßig das Wort Gottes liest, liest es in der Regel mäßig. So ist es gemeint, diese ganz feste Ordnung, die wir in unserem Leben haben. Und nochmal, das sagt der Paulus Christen, gläubigen Leuten, weil er weiß, das verrutscht ganz schnell im Alltag. Das wollen wir, das haben wir auch schon gemacht und plötzlich verliert sich's wieder und wird zugedeckt. Deswegen der Imperativ, er will's in Erinnerung rufen. Und dann heißt es, lasse das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Das heißt, es ist hier die Mehrzahl angesprochen. Er meint damit auch das gemeinsame Hören aufs Wort Gottes. Die persönliche Stille ist ja etwas Selbstverständliches, weil ich ja ein persönliches Verhältnis zu Jesus habe. Weil Glaube heißt ja, ich habe ein Liebesverhältnis zu Christus. Aber heute, in unserer Zeit, in der wir leben, ist ja der Individualismus so stark da. Und die Leute fragen immer, was bringt's mir? Nicht nur junge Leute. Er sagt aber nicht zum Einzelnen das, sondern lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Die Briefe von Paulus gehen fast alle an Gemeinden. Und damit will er deutlich machen, das gilt euch miteinander. Das heißt, auch das gemeinsame Hören ist wichtig. Neben dem persönlichen, der persönlichen Stille, ist es wichtig, dass wir viel Wort Gottes auch miteinander hören, weil da ein ganz besonderer Segen drauf liegt. Ich bin mir sicher, dass manchem unter dem Hören des Wortes Gottes in der Gemeinschaft mehr aufgeht als in der persönlichen Stille. Es ist eine eigenartige Sache, dass Gott die Gemeinschaft der Gläubigen besonders segnet, wenn man da ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass Kinder dabei sind, wie jetzt in solchen Tagen, da wo es ums Wort Gottes geht, dass sie dabei sind. Und deswegen ist auch in der Regel hilfreich und gut, hier und dort Kinder mitzunehmen, wenn es unter dem Wort Gottes ist, weil da Christus eine ganz besondere Verheißung drauflegt. Dazu möchte ich einfach auch nochmal das in Erinnerung rufen von Pfingsten. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, hat sich ereignet, weil ein Satz vorausgeht. Der erste Satz: Sie waren alle einmütig beieinander. Ich würde behaupten, wenn an dem Vormittag jeder dieser Jünger seine persönliche stille Zeit gemacht hätte, verstehen Sie, sie hätten sich Zeit genommen fürs Wort Gottes. Wenn sie es alle für sich gemacht hätten, hätte sich Pfingsten nicht ereignet. Es hat sich ereignet, als sie beieinander waren, einmütig. Christus hat gesagt, sie sollen beieinander bleiben. Gott schenkt in die Gemeinschaft des Hörens etwas hinein, was wir sonst nicht bekommen. Deswegen brauchen wir auch das Hören aufs Wort Gottes gemeinsam. Deswegen ist für ein Familienleben wichtig, dass es gemeinsame Tischandachten gibt oder solche Dinge und für jeden Christen das gemeinsame Hören. Also nochmal, lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Allein in diesem Verschen liegt jetzt eigentlich schon viel drin, wie viel Wort Gottes braucht der Mensch. Da entdecken wir schon wichtige Grundlinien. Jetzt will ich in einem zweiten Teil noch ein paar Verse ansprechen, die Bilder bringen, so wie wir es vorher zusammengetragen haben. Es ist unwahrscheinlich, wie viele Bilder die Bibel verwendet fürs Wort Gottes. Zum einen, weil die Bibel sehr wohl weiß, denn die Verfasser der Bibel sind ja vom Heiligen Geist geleitet, und da steckt ja Weisheit drin und Einfühlungsvermögen, weil sie weiß, wir Menschen müssen immer wieder etwas Anschauliches haben. Also ein Bild, eine Anschauung, dass wir es besser behalten können. War ja klar in der Schule, wenn meine Schüler etwas nicht begriffen haben, dann gab es eine ganz einfache und simple Hilfe, indem man ein Beispiel nennt. Man sagt, jetzt will ich das euch verdeutlichen an einem Beispiel. Und dann ist der Groschen gefallen. Und wenn nicht, dann hat man nochmal ein zweites Beispiel genommen. Und vielleicht gar ein drittes Beispiel. Die Bibel bringt mehr als 15 Beispiele, mehr als 15 Bilder fürs Wort Gottes. Demnach ist es besonders wichtig, dass wir das begreifen, was das Wort Gottes bedeutet, anschaulich. Dem wollen wir noch in einigen Bildern nachdenken. Das erste, Psalm 119, Vers 105. Nochmal, was steht da? Dein Wort ist meines. Sprechen wir es mal miteinander. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, also, jetzt denken wir dem Wort mal nach. Es wird verglichen mit Licht und mit Leuchte. Licht wird natürlich benötigt, wo Dunkelheit regiert. Wir brauchen in der Dunkelheit Orientierung, wenn wir den Weg nicht verfehlen wollen. Wir brauchen alle Orientierung in unserem Leben. Denn der Weg ins Morgen ist für uns alle unklar. Der liegt im Dunkeln. Nicht nur weltpolitisch, wie wird es weitergehen, nicht nur wirtschaftlich, natürlich auch persönlich. Und nun ist es wichtig, dass wir in dieser Unsicherheit für die Zukunft hinein einfach einen klaren Weg gehen können. Die Bibel sagt, wer Wort Gottes aufnimmt, der wird im Blick auf die Zukunft klare Schritte gehen. Sonst finden wir den Weg nicht, vor allem nicht das Ziel des Lebens. Aber es heißt, er ist des Fußes Leuchte. Wissen Sie, was da gemeint ist? Also man hat früher so Laternen gehabt, wissen Sie, so Fonsler, haben wir schwäbisch gesagt, gell? Wenn wir Kinder bei uns auf dem Dorf abends in die Molke gegangen sind, so mit der Milch, und da gab es noch keine Dorfbeleuchtung so in den 40er Jahren, so nach dem Krieg, dann bekam man eine Laterne mit. Das ist gemeint. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, es zeigt mir den Weg für den nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt. Eine Leuchte gibt nicht weit nach vorne Licht, sondern nur fürs nächste Augenblickliche. Es genügt aber. Wenn man weitergeht, dann kriegt man wieder für den nächsten Schritt Licht. Immer für den nächsten Schritt. Es ist interessant, dass es so verglichen wird. Und so ist es mit dem Wort Gottes. In der Regel gibt uns Gott nicht einen Durchblick für lange Zeit, sondern meist nur für den nächsten Schritt. Wir hätten es gern anders, stimmt's? Wie gerne hätten wir oft Antworten weit über den Tag hinaus. Man kann viele biblische Geschichten daraufhin ansehen. Ich will nur eine nennen, die wir in den letzten Wochen einmal gründlich besprochen haben. Es ist die berühmte Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Sie werden sie weithin kennen aus Matthäus 2. Die drei Weisen, wie man sagt, oder Könige hat man früher gesagt, die Jesus dann in Bethlehem aufsuchen. Denen hat Gott nur Schritt für Schritt gezeigt. Nur immer den nächsten Schritt. Der hat ihnen nicht gesagt, dort wo sie aufgebrochen sind, also hört mal her. Ich will euch klar erklären, wie das geht. Zuerst müsst ihr geradeaus und so weiter und dann kommt er nach Jerusalem und dann müsst ihr links rum und dann kommt er nach Bethlehem und so weiter. Die sind nur aufgebrochen, weil sie gewusst haben, da ist ein Stern, aha, in die Richtung. Die wussten nicht, dass sie in Jerusalem rauskommen oder wo. Dann leitete sie Gott Schritt für Schritt und dann kamen sie in Jerusalem raus. Und dann hieß es dort in Bethlehem. Und als sie in Bethlehem waren, stand der Stern über dem Haus, wo das Kind war. Dann wussten sie das Haus. Und dann fanden sie das Kind. Und auf dem Rückweg, der war wieder anders. Der war wieder anders. Im Traum erschien ihnen Gott und sagte, sie sollten einen anderen Weg nehmen. Das ist fast typisch für das, wie Gott führt. Immer den nächsten Schritt. Und da kann es Überraschungen geben, Umleitungen oder ganz anders, als wir es denken. Ganz anders, als wir es denken. Aber wer am Wort Gottes dran ist, wird sich so führen lassen können. Das heißt, Fußesleuchte noch einmal, der nächste Schritt. Manfred Siebald singt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Das ist gemeint. Das ist das eine Bild. Ein sehr schönes Bild, meine ich. Das Wort Gottes gibt uns Licht für den nächsten Schritt. Was jetzt dran ist, da sagen wir Gott, tu das und jenes. Zweites Bild, Jeremia 15, Vers 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Oder Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Also hier wird das Wort Gottes mit einer Speise verglichen. Über das wollen wir auch nachdenken. Was sagt uns das? Nun hat es Gott interessanterweise schöpfungsmäßig so eingerichtet in unserem Leben, dass wir alle essen müssen, um fit zu bleiben. Hätte ja Gott auch anders machen können. Weiß nicht, ob Sie schon drüber nachgedacht haben. Er hätte es doch anders machen können. Dass wir Menschen keine Speise brauchen und fröhlich dahin leben. Aber er hat uns schöpfungsmäßig so gewollt. Wir müssen Speise aufnehmen. Vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, wird uns vieles klar darüber, was Gott meint. Zunächst einmal ist klar, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann wird man matt, schwach, weil der Körper verbraucht Kräfte, er braucht wieder Zufuhr. Man kann auf Dauer nicht überleben oder leistungsfähig sein ohne regelmäßige Speise. Es heißt aber auch, wir müssen etwas von außen aufnehmen. Wir leben nur davon, dass wir etwas von außen her bekommen. Es ist nicht in uns. Wir produzieren nicht in uns selber aus uns heraus, was wir zum Überleben brauchen. Wer das meint, geht ein. Wir leben von dem, dass wir von außen her etwas aufnehmen. Damit macht Gott uns unheimlich viel deutlich. Du Mensch, du brauchst Hilfe von außen. Mein doch nicht, dass du das in dir hast oder bei dir, was du brauchst. Und wir wissen auch, dass wir mehrmals essen müssen, täglich, wenn man wirklich normalerweise fit und gesund bleiben möchte. Und interessanterweise sagen uns die Ernährungswissenschaftler immer mehr, wie Zwischenmahlzeiten wichtig sind. Wie viel Mühe machen sich nun Menschen wegen der richtigen Ernährung? Es gibt ja heute eine ganze Industrie. Es gibt einen ganzen Wirtschaftsbereich, der sich mit der richtigen Ernährung beschäftigt. Und manche Menschen machen geradezu eine Philosophie oder eine Religion draus, dass man ja richtig ernährt wird. Von den Müsli-Christen angefangen und so weiter. Ja. Und da ist ja so viel Gutes dran und entdeckt worden. Ich will damit nur deutlich machen, mit einer Selbstverständlichkeit erster Güte essen wir täglich, essen mehrmals, richten uns ein auf das Beste, überlegen, was ist gesund und so weiter und hängen viel Zeit rein. Rechnen Sie es mal zusammen. Es wäre mal interessant, wie viel man im Jahr allein fürs Essen an Zeit braucht. Schon interessant. Einfach mal ausrechnen. Und was falsche Ernährung mit sich bringt, das weiß man. Beispielsweise Unterernährung. Man muss nur die Bilder sehen von Kindern der dritten Welt mit ihren Bäuchen. Und mit dem, wie viele da eigentlich auch dann sterben sehr früh, Unterernährung oder falsche Ernährung. Und nun macht dieses Wort deutlich, dass es im Reich Gottes genau nach denselben Prinzipien geht. Wenn es sagt, das Wort Gottes ist Speise. Oder wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort. Damit wollen die Bibelstellen deutlich machen, mit dem Wort Gottes und mit dem geistlichen Leben verhält es genau gleich wie mit der äußeren Speise. So anschaulich, so konkret macht es die Bibel. Also, Gott will sagen, begreifst du denn nicht? Du kannst doch eigentlich verstehen. Das bedeutet, wir brauchen das Entscheidende auch für unser geistliches Leben von außen. Das ist das Wort Gottes. Das kommt von außen in unser Leben herein. Das wird uns zugesprochen, das nehmen wir auf. Ohne das geht's nicht, da gehen wir ein. Wir brauchen es regelmäßig, wir brauchen es mehrmal am Tag. Wir müssen uns auch gut überlegen, wie bei der äußeren Ernährung, wie machen wir es. Und wir sollten eigentlich nicht viel weniger Zeit dafür verwenden. Und wenn man das jetzt mal rechnet, einfach so, wie viel Wort Gottes und wie viel Speise, dann merken wir schon, wie dieses Wort berechtigt ist. Weil wir nicht nur für unseren Leib Nahrung brauchen, sondern auch für unsere Seele, wie die Bibel das nennt, und für den Geist. Ich will nur kurz da noch was dazu sagen. Wir brauchen auch für die Seele Nahrung. Ich habe sehr oft mitbekommen bei Kindern, dass die entscheidenden Störungen ihres Lebens, auch Lernstörungen, damit zusammenhängen, dass sie seelische Defizite hatten. Verstehen Sie? Dass sozusagen im seelischen Bereich etwas gefehlt hat. Das waren sehr oft Kinder, das kann man ja verstehen und Sie wissen es vielleicht auch, die aufgewachsen sind in absolut guten Verhältnissen äußerlich. Die hatten alles, was sie brauchten. Also da war viel da. Aber seelisch waren sie unterernährt. Weil einige seelische Grundnahrungsmittel nicht da waren. Dazu gehört zum Beispiel zu einer seelischen Grundnahrung Freude oder Geborgenheit oder Liebe oder Anerkennung. Das sind so seelische Grundnahrungsmittel. Und wenn das fehlt bei einem Kind und nicht nur bei einem Kind, auch bei alten Leuten, dann gibt es seelische Störungen. Und seelische Störungen machen einen Menschen verdrießlich und am Schluss leistungsunfähig auch. Die allermeisten Lernstörungen bei Kindern in der Schule hängen mit seelischen Defiziten zusammen. Weil sie dann nicht aus sich rausgehen können und die Gaben entfalten. Das Wort Gottes ist Speise. Gerade da, wo wir sonst Defizite haben. Es gibt uns Freude, es gibt uns die Gewissheit der Geborgenheit. Schenkt uns die Liebe Gottes. Genau diese seelischen Grundnahrungsmittel sind im Wort Gottes drin, wenn der Mensch das aufnimmt. Ungeheuer, was uns Gott da schenken will. Aber auch unser Geist braucht Nahrung, nicht nur die Seele. Das heißt, jeder Mensch braucht Gewissheit, was gilt im Leben. Jeder Mensch braucht Klarheit, was ist verlässlich. Jeder Mensch sucht nach Orientierung. Jeder Mensch fragt, wozu lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Und wenn der Mensch nach diesen entscheidenden, auf diese entscheidenden Fragen, was ist Sinn des Lebens, was ist tragfähig, was hält, auf was kann ich mich verlassen, wenn er auf diese Dinge keine Antwort bekommt oder unterschiedliche Antworten, dann bekommt er einen entscheidenden Knacks in seinem Leben. Denn wenn einer keine Klarheit bekommt, was ist der Sinn des Lebens, dann am Schluss ist es ja egal. Ist eigentlich egal. Dann wirft man innerlich sein eigenes Leben weg, wenn man es gar nicht mehr für wichtig findet. Und vielleicht dann nachher auch äußerlich. Oder man lebt einfach so in den Tag hinein. Ich sage es zugespitzt. Nein, es ist nicht zugespitzt. Es ist so. Wenn ein Mensch keine klaren Antworten auf die entscheidenden Lebensfragen bekommt, dann reagiert er entweder resignativ oder aggressiv. Die einen resignativ, es ist egal, man resigniert. Das sind dann die vielen, die in die Drogen und Süchte sich flüchten, denn das ist sozusagen ein Ersatzmittel. Oder man reagiert aggressiv. Man kann das nicht aushalten und wehrt sich und ist immer dagegen und schlägt rein. Beide Entwicklungen, verstehen Sie, Resignation und Aggression, können wir studieren, wenn eine junge Generation keine klaren Antworten mehr bekommt auf Lebensfragen. Dann nimmt der Konsum an Suchtmitteln zu oder die Aggressionen und die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Schauen Sie mal die Themen an in den Zeitungen und die Themen der Soziologen bei uns in unseren Tagen. Was das ist, Zunahme von den Suchtmitteln und Zunahme der Gewaltbereitschaft. Es ist ein direkter Zusammenhang hier, weil jeder Mensch, ich sage es nochmal, das braucht geistige Speise, Orientierung. Und das gibt das Wort Gottes. Es zeigt dem Menschen, warum er lebt, den Sinn des Lebens. Wir bekommen Klarheit über das, was wirklich hält und trägt im Leben, was verlässlich ist. Also das ist mit diesem wunderschönen Wort gemeint, dein Wort ward meine Speise. Speise. Ich fasse zusammen. Regelmäßig, mehrmals, gründlich ernährt, gibt äußerlich die Kräfte, aber wir brauchen es auch seelisch und wir brauchen es geistig. Es ist großartig, welche Bedeutung das Wort Gottes hat für unser Leben, äußerlich, seelisch und geistig und innerlich. Jetzt kommen wir an ein drittes Wort, Freude. Vorher haben wir es gehabt. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Oder dein Wort ward meine Speise und meines Herzens Freude und Trost. Es gibt noch mehrere Stellen, die das aufleuchten lassen. Also, das Wort Gottes wird mit der Freude in Einklang gebracht. Freude ist Grundvitamin für die Seele. Und die Psychologen machen deutlich, die Seele ernährt sich an dem, worüber sie sich freut. Und deshalb ist es etwas von Grundsätzlichem, dass ein Mensch genügend Freude in seinem Leben erfährt. Der frühere Schwabenvater, Original, Johann Friedrich Flattig, Pfarrer Johann Friedrich Flattig, sagt einmal kurz und bündig, Fröhlichkeit und Frömmigkeit müssen in der Jugend beieinander sein. Schöner, kurzer, klassischer Satz, Fröhlichkeit und Frömmigkeit. Das heißt, eindeutige Ausrichtung auf Gott, das ist Fundament, aber einfach auch die Fröhlichkeit, die Unbeschwertheit, die junge Menschen brauchen. Und wahrlich nicht nur junge Menschen. Freude wird auch mit der Sonne verglichen. Das kann man vielleicht deutlich machen. Die Sonne lässt eine Blume aufblühen. Die warme Strahlen, die wirken allein. Und so lässt das Wort Gottes einen Menschen innerlich aufatmen und durchatmen. Psalm 1, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Warum denn? Weil das Evangelium durch und durch mit dem Ton der Freude besetzt ist. Es ist schon im Wort drin. Wir sagen Evangelium und das heißt, wie Sie ja wohl wissen, frohe Botschaft. Und der allererste Ton im Neuen Testament, der allererste Ton, als Jesus geboren wurde, war dieses Wort, siehe, ich verkündige euch große Also manchmal meint man ja heute, da steht dort, siehe, ich verkündige euch große Probleme. Also mitunter bei Predigten und so. Ich verkündige euch große Freude. Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Oder Psalm 32, wohl dem, den die Sünde vergeben ist. Jetzt können wir wirklich eine Bibelstunde machen, allein über diese Worte. Brauchen wir jetzt nicht, ich will es nur andeuten. Das Wort Gottes hat eine Fülle von Worten, die die Freude betonen. Hintergrund noch einmal, weil in sich es eine Freudenbotschaft ist für uns Menschen. Und deshalb richtet Gottes Wort diese Freude an. Also, zusammengefasst, wer viel aufnimmt, der erlebt in seinem Leben das, was sein Leben beglückt und frei und reich macht und was er absolut braucht. Viertes Beispiel, das Wort Freude und ein Wort ward meines Herzens Freude und Trost. Trost. Beispiel, ein Kind fällt hin, schlägt sich da das Knie auf, brüllt und schreit. Sie kennen es. Alltag bei kleinen Kindern. Wir kennen es mit unseren 4. Und dann rennt es zur Mama und dann nimmt die Mama das Kind auf den Schoß und dann ist es versurrt, sagt man. Interessant. Obwohl das Knie noch blutet. Verstehen Sie? Obwohl das Knie oft noch blutet. Was geht da ab? Was passiert da? Das, was die Mutter ausstrahlt an Geborgenheit, das, was Trost ist, ist eine stärkere Kraft wie der Schmerz. Ein echter Trost überwindet jeden Schmerz oder macht ihn mindestens sehr gering oder viel geringer. Obwohl der Schmerz eigentlich noch da ist, verstehen Sie, und es noch blutet, er ist plötzlich durch eine stärkere Kraft im Grunde überwunden. Trost, ist eine ungeheure Kraft. Zweites Beispiel, ein Kind. Rein, wir haben es manchmal gar nicht gemerkt, gell? Morgen sind wir aufgewacht, da lag das Kind da und so. Ja. Weil Sie wissen konnten, ihr dürft immer kommen, wenn ihr Angst habt. Und sobald es bei den Eltern war, war die Angst weg. Können wir jetzt länger drüber reden? Warum denn? Von dieser Nähe von den Eltern, von der Mutter oder wer es dann ist, geht Geborgenheit aus, die einen ungeheuren Trost vermittelt, dass die Macht der Angst, die einen Menschen lähmen kann, verfliegt. Oder nehmen Sie Erwachsene. Ein Trauerfall, ein schwerer Todesfall, und einen Menschen, den man ungeheuer gern gehabt hat. Was ist das, wenn man dann einen anderen Menschen hat, der muss einem vielleicht gar nicht viel sagen, nur in den Arm nehmen oder ein gutes Wort sagen oder die Hand drücken und man spürt etwas. Man merkt, man ist nicht allein. Man bekommt Trost, Kraft, man kann weitermachen. Das ist hier gemeint mit dem Wort Trost. Dein Wort, Gottes Wort ist Trost. Das heißt, da entfaltet sich im Umgang mit dem Wort Gottes eine Kraft in unser Leben hinein, die den Schmerz verhindert oder minimiert, wie man sagt, verkleinert oder verschwinden lässt. Das ist ungeheuer. Denn den Schmerz können wir oft nicht beseitigen. Wenn ein Mensch gestorben ist, der Tod ist Realität. Oder Ängste sind Realität in unserer Welt. Die können wir nicht abschaffen. Aber die Frage ist, ob wir eine größere Kraft haben in unserem Leben, wie diese Realitäten. Ob etwas da ist, was das überwindet. Das ist Trost. Getröstet sein heißt, ich kenne in Nöten eine Kraft, die zum Überwinden hilft. Kummer, Schmerz, Sorgen und so weiter. Also, Gottes Wort ist Trost. Diesen Dienst tut uns das Wort Gottes. Wie können doch menschliche Worte manchmal so leer sein, stimmt's?
Wie hohl sind manchmal menschliche Worte angesichts eines Todesfalles. Was ist da im Wort Gottes für eine tröstende Kraft? Da kommt dieses Wort, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Natürlich durch sein Wort. Fünfter Punkt, Same, ist gesagt worden. Lukas 8 und in anderen Bildern. Das Wort Gottes ist ein Same. Nun wissen Sie auch, was ein Same ist. Ist klar, es ist der notwendige Stoff, dass neues Leben entsteht. Ohne Same kann keine neue Pflanze, doch auch kein menschliches Leben und kein anderes Leben entstehen. Im Samen liegt inwendig verborgen die Kraft. Das ist wieder ein wunderschönes Bild. Müssen wir wirklich drüber nachdenken. Das ist ein kleines Samenkorn. Wenn einer gar keine Ahnung hat, also wirklich nichts biologisch oder so weiß, dann wird er natürlich jeden, der sagt, in diesem kleinen Samenkorn ist eine neue Pflanze drin oder die Kraft zu einer neuen Pflanze oder so, sagen, gell, nicht mehr alle Tassen im Schrank und so, stimmt was nicht da? Ja. Weil es überhaupt nicht zu sehen ist. Es ist nicht von außen zu erkennen. Es ist auch nicht zu beweisen von außen, solange ich den Samen, verstehen Sie, nur in der Hand habe. Nichts zu beweisen. Ich muss den Samen, ich muss schon das Experiment machen, verstehen Sie? Ich muss es schon probieren. Ich muss den Samen in die Erde legen. Und was passiert dann? Na, ist er weg. Dann sieht man nämlich noch weniger. Dann sieht man noch weniger. Ich sehe gar nichts. Ich habe nichts vor Augen. Und doch geschieht genau jetzt das Entscheidende. Jetzt keimt er. Ich sehe es noch nicht. Aber wenn ich die Zeit habe des Wartens, wenn ich warten kann, wenn ich Geduld habe und wenn ich diesen Samen sozusagen pflege, das heißt begieße, dann wird er eines Tages sichtbar. Wunderbar dieses Bild, wie das Wort Gottes wirkt. Natürlich kann man sagen, hier ist ewiges Leben drin. Trost, wie ich sagte, Freude. Und einer, der nichts versteht, sagt, nicht alle Tassen im Schrank. Ein Buch mit ein paar Deckeln und so. Verstehen Sie? So sagen ja Menschen. Und wir dürfen uns nicht ärgern oder aufregen oder wundern. Das ist ja logisch. Weil man das nicht sieht. Ich kann es Ihnen auch so nicht beweisen. Ich muss es schon machen wie mit dem Samen. Genau gleich. Ich muss den Samen anwenden sozusagen. Ich muss hier, also die Erde muss den Samen aufnehmen, ich muss das Wort Gottes aufnehmen. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Bibel das Wort Gottes mit dem Samen vergleicht. Jetzt kommt der Punkt, dass man weiß, man muss auch Geduld und Zeit haben. Es braucht Zeit, dass sich die Kraft, die wirklich drinsteckt, sichtbar macht und entfaltet. Und das fällt den Menschen oft schwer. Die Zeit abzuwarten. Aber das Prinzip des Wachstums ist was Wunderschönes in der Natur und ein herrliches Bild von Gott her. Was wächst, braucht Zeit und macht nie Lärm. Oder haben Sie schon eine Pflanze gesehen, die Lärm macht? Die schreit, Hurra, da bin ich. Je mehr Lärm gemacht wird, desto weniger steckt dahinter. Und die Menschen, die viel Lärm machen, da ist meistens nicht viel dahinter. Ja, wenn man wirklich etwas Wichtiges hat, braucht man kein Getöse. Was echt wächst, macht keinen Lärm. Das bedeutet, wenn das Wort Gottes der Same ist, dann nehme ich es auf und es ist ein Wachstumsprozess. Es wird sich entfalten, aber nicht spektakulär. Es macht keinen Lärm, aber es entwickelt sich etwas. Ungeheuer. Aber nur der Same wird Leben geben. Sie können ja auch einen Legostein reinlegen und sagen, dann kommt ein Legoturm raus. Oder? Oder ein Buch, dann kommt Klugheit raus, oder? Wir lachen natürlich. Ist interessant. Nur mit dem Samen funktioniert's. Man kann noch so wertvolle Dinge vergraben im Boden, nichts war's. Interessant. Genau das meint die Bibel. Das Wort Gottes ist der Same. Wir können es mit anderen probieren. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn da nichts kommt. Das Wort Gottes allein hat diese Sprengkraft und diese Kraft, neues Leben zu geben. Das ist ein Geheimnis. Geheimnis. Und nochmal, ich möchte Mut machen, im Blick aufs Wort Gottes immer von dem Geheimnis ausgehen, dass man Zeit braucht und dass es keinen Lärm macht. Jetzt nehme ich noch ein Bild. Gold. Im Psalm 19. Es ist köstlicher Gold und köstlicher, auch viel köstlicher als Gold. Was wird hier gemeint mit dem Wort Gottes? Gold ist das wertvollste Material in der ganzen Menschheitsgeschichte gewesen. Deswegen wird es dort verwendet. In der Zeit, als das so aufgeschrieben wurde, gab es nichts, was annähernd einen gleichen Wert hatte wie Gold. Das hat Menschen schon zu allen Zeiten fasziniert. Und es gibt in der Geschichte immer wieder Beispiele, wenn man Gold gefunden hat, dass plötzlich ein Goldrausch entstanden ist. Nicht nur damals in den USA, Goldrausch am Sacramento. Im Altertum kann man das auch nachlesen. Wenn Menschen Gold entdeckt haben, das faszinierte die Menschen, das elektrisierte sie. Da war was los. Warum denn? Weil Gold immer das Sinnbild war für Wertbeständigkeit, für Verlässlichkeit. Das ist sozusagen nicht vermodert. Und jetzt sagt die Bibel, das Wort Gottes ist wie Gold, ja köstlicher als Gold. Es heißt also, es ist wertbeständig. Es ist nicht den Schwankungen des Lebens unterworfen. Es ist etwas, was auch morgen noch gleich viel wert ist. Das ist etwas, was natürlich in unseren Tagen besonders wichtig ist, wo wir erleben, wie die Dinge sich schnell ändern und wechseln und wie Weltfirmen von heute auf morgen verschwinden und so weiter und so weiter und so weiter. Wir haben nichts eigentlich, wo man sagen kann, das ist was Festes, Bleibendes. Und da setzt die Bibel etwas dagegen. Sie sagt, Gottes Wort ist so, wertbeständig, immer gleichbeständig. Mit dem kannst du immer was schaffen und haben. Da hast du Besitz, verlässlich. Siebtes Bild, Honig. Es ist wie Honig oder köstlicher als Honig sein. Honig schmeckt süß. Das heißt, das Wort Gottes ist etwas, was mir wohltut, was mir bis in die Seele hinein einfach wohltut. Daran verdirbt man sich sozusagen nicht den Magen. Im Gegenteil, Honig ist auch gesund, weil es natürlich, weil er viel Vitamine und Mineralstoffe enthält und gerne auch sozusagen als Arznei verwendet wird. Deshalb wird er gerne in den Tee genommen oder heiße Honigmilch getrunken und so weiter. Deshalb heißt es in der Bibel auch, im Blick aufs Land Kanaan, das Land, in dem Milch und Honig fließt, wird dieses Bild genommen, um deutlich zu machen, wenn du dort bist, in dem Land, dann bist du zu Hause. Das wird er wohltun. Das tut Elend gut. Also Honig hat eine heilende Wirkung, eine wohltuende Wirkung. Also Gottes Wort ist Honig. Das heißt, es tut mir bis ins Innerste hinein gut. Und es hat heilende Kräfte. Wenn ich das aufnehme, da geschieht was, da wirkt etwas, da läuft etwas. Und schließlich noch ein Bild will ich nehmen. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Heißt es in Jeremia, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also da meint man nicht ein kleines Hämmerchen, verstehen Sie? Ja, sondern da meint man richtig so ein Schlaghammer, wenn Felsen zerschmeißt. Das heißt, es ist etwas, was Kraft hat, einen Gegenstand, der unüberwindbar erscheint, ihn zu zerschlagen. Wir können keinen Felsen zerschmeißen, kein einziger von uns mit bloßen Händen, das ist uns klar. So ein Riesenfels, wenn da ist, den Dolomiten oder sonst wo, in der Alp hier. Wir vermögen einen Felsen nicht zu zerschlagen, zu zerkleinern. Da braucht man ein Instrument, es wird hier mit dem Hammer verglichen, der ihn zerschmeißt. Wir können uns das heute gut vorstellen, etwa bei Straßenarbeiten mit diesen großen Maschinen, wie da ganze Felsbrocken im Nu zerkleinert werden und Sand sind. Jetzt sagt die Bibel in diesem schönen Bild, dass das Wort Gottes diese Fähigkeit hat, Hammer zu sein und Felsen zu zerschmeißen. Warum denn? Der Zusammenhang macht's klar. Weil Menschenherzen so hart sein können wie Felsen. Weil Menschen so stur sein können. Ja? Herzen, die hart sind wie Eisen, heißt es auch in einem Lied von Manfred Siebald. Und das ist Realität. Ich glaube, Sie kennen das auch. Es gibt Menschen, die ungeheuer hart sein können, unversöhnlich. Das ist so eine Härte. Unversöhnlich. Man kann es noch so gut meinen und alles in Ordnung bringen. Ich bin manchmal geradezu erschüttert, wenn man auch mal ältere Menschen antrifft, wie sie alte Dinge ausgraben von vor 50 Jahren und nicht bereit sind, dass man das in Ordnung bringt. Da ist ein Huhn entlaufen irgendwo einmal und dann hat man mit dem Nachbarn Streit bekommen und Jahrzehnte pflegt man den Streit. Unversöhnlichkeit ist eine ganz harte Realität im Leben. Oder sonst Härte gegen einen Menschen, dass man einfach knallhart ihm gegenüber ist. Lieblos. Könnt ihr weitere Beispiele nehmen? Das Leben kann so hart machen. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus sagt, dass der Same auch auf den Weg fällt, wo er zertreten wird, weil er hart ist. Und es gibt letztlich keine menschlichen Worte, die die Unversöhnlichkeit und die Härte von Menschen überwinden können. Manchmal sagt man, man kann mit Menschen und Engelszungen reden und es hat keinen Wert. So ist es. Sie haben es vielleicht auch schon erfahren, ich auch. Und jetzt sagt das Wort, Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das heißt, in diesem Wort liegt eine Kraft drin, die all das übertrifft und überwindet, was wir vermögen. Gottes Wort kann die Härte eines Menschen aufbrechen. Gottes Wort kann die Unversöhnlichkeit eines Menschen aufbrechen. Es kann verändern. Auch unsere eigenen harten Herzen. Wenn jemand den Eindruck hat, mein eigenes, ich bin manchmal hart, dann muss er viel Wort Gottes lesen und mit dem Wort Gottes umgehen, weil dieses Wort Gottes einen anderen Ton ins menschliche Leben bringt. Jetzt möchte ich an dieser Stelle abbrechen, dass wir landen. Ich möchte zusammenfassen. Im ersten Teil haben wir nur ein einziges Wort untersucht, lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Denken Sie einmal in nächster Zeit über das Wort nach. Es gibt die Grundlinie, wie viel Wort Gottes braucht der Mensch? Dieses Wort beantwortet schon. Lasse es reichlich wohnen, zu Hause sein. Und die Bilder machen deutlich, welche Wirkung das hat. Es gibt noch weit mehr Bilder. Ich will nur andeuten, das Wort Gottes ist wie ein Feuer. Ja, es läutert und reinigt. Oder das Wort Gottes ist ein Schwert, das entscheidet. Oder es ist ein Wasserbad, das reinigt. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Es soll genügen für jetzt, aber ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, welcher Reichtum eigentlich in Gottes Wort verborgen ist und was da in unser Leben hineinkommen kann. An Größe, an Weite, an Vielfalt, ja, an Glück. Und deshalb lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Wir beten noch. Herr Jesus, welch ein Geschenk, dass wir dein Wort haben. Wir gehören zu den reich beschenkten Leuten. Und oft wissen wir's und nehmen dieses Wort doch nicht auf. Und manches übersehen wir einfach. Wir sehen nicht die Kraft, die in deinem Wort liegt, nicht den Reichtum, nicht die Freude, nicht das Glück. Schenke, dass wir da neue Entdeckungen machen mit deinem Wort, dass wir gerne mit ihm umgehen und dass dieses Wort unser Leben prägt und verändert. Und schenk das auch unseren Kindern. Gib, dass sie diese Entdeckung früh in ihrem Leben machen und ihr Leben dadurch reich wird. Und wir bitten für alle die, die dein Wort weitersagen, bei Kindern und jungen Menschen und bei Erwachsenen und bei Altgewordenen, dass sie es mit Freuden tun, dass dieses Wort rüberkommt und dass es Frucht bringt. Amen.